Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem sehr besonderen Gast. Wir wurden aufgehalten von der Technik und haben uns jetzt das zweite Mal verabredet, haben also alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, weil es uns am Herzen liegt, dieses Gespräch zu führen. Und es geht auch zentral um den gesunden Menschenverstand. Zugeschaltet ist Gerhard Wisniewski, ein Journalist der alten Schule, wenn ich das so sagen darf. Er wurde schon gecancelt, als das Wort Cancel noch gar nicht so richtig bekannt war, im Bereich der Köpfe der Menschen, wie man so sagen könnte. Und wir sprechen heute über die Titanic unter anderem. Wir sprechen aber auch über die Epstein-Files und das, was hinzugedichtet wird, wo einfach irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden, tendenziös. Das werden wir heute einmal ausräumen. Aber groß geworden, was heißt groß geworden? Groß geworden in puncto Canceln ist Herr Wisniewski im Zuge der Geschehnisse um 9/11, hatte dann auch mehrere Publikationen zugeschrieben. Da kommt jetzt auch bald noch was raus und vielleicht beginnen wir da und gehen dann über die Titanic zu dem aktuellen Fall Epstein, der ja alle umtreibt. Herr Wisniewski, schön, dass Sie da sind. Sie waren Journalist des sogenannten ÖRR Pay-TVs, das man nicht ablehnen darf, und wurden dann irgendwann gecancelt. Wie nahm das seinen Anfang und wie geht es Ihnen heute?
Naja, das nahm halt so seinen Anfang, dass wir oder ich speziell nach dem 11.09.2001 sofort ein ungutes Gefühl hatte, dass da irgendwas nicht stimmen kann, denn ich hatte da schon eine Menge Erfahrung in dem Bereich inszenierter Terrorismus durch meine Arbeiten über die Rote Armee-Fraktion. Und dementsprechend habe ich sofort am nächsten Tag nach dem 11.09. angefangen zu recherchieren, sogar zu veröffentlichen, Interviews zu geben, und habe dann also zwei Projekte angeschoben, nämlich ein Buchprojekt, Operation 9/11, das jetzt demnächst wieder neu aufgelegt wird, und habe den Dokumentarfilm gedreht, Aktenzeichen 11.09. ungelöst. Und ja, das hat doch tatsächlich dann im Jahr 2003 einen unglaublichen Wirbel entfacht, weil es ja der offiziellen Version komplett widersprochen hat, wonach also hier Osama bin Laden und seine 19 Räuber sozusagen ja im Alleingang des World Trade Center abgerissen haben sollen. Und da bin ich zu ganz anderen Ergebnissen gekommen, habe das auch veröffentlicht, auch in diesem Film im WDR. Der hatte eine Rekordquote auf diesem Sendeplatz an diesem Abend. Das war der 20. Juni 2003. Also so statt 300.000 Zuschauer 1 Million ungefähr. Und danach begann also die Hetzkampagne gegen mich und auch ein paar andere, die sich kritisch zum 11.09. geäußert hatten. Und insbesondere der Spiegel hat also es in meinen Augen komplett durchgedreht, hat eine Titelgeschichte geschrieben über unsere Skepsis am 11.09., über unsere Recherchen und uns an den Rand von Fälschern gerückt, und hat also ein Titelbild veröffentlicht, auf dem also die World Trade Center Türme verkehrt herumstanden, ja, so als Symbol für unsere angebliche Verdrehung der Tatsachen. Also es rollte eine Hasswelle über uns hinweg. Ich hatte ja auch einen Co-Autor bei dem Dokumentarfilm, Willy Brunner. Aber es gab noch 2, 3 andere Autoren, wie beispielsweise Matthias Bröckers oder aber Andreas von Bülow, die auch Bücher rausgebracht hatten. Da rollte eine Hasswelle über uns hinweg. Und man hat so richtig den Druck gespürt, also uns da rauszuschmeißen und vor allen Dingen diesen Film zu canceln. Das war ganz wichtig, weil es wurden damals schon Verhandlungen geführt, diesen Film weiterzuverkaufen an andere Sender, also auch im Ausland. Und zwar aufgrund des wahnsinnigen Erfolges, ja, natürlich. Und das wäre ja wahrscheinlich für den WDR auch von Vorteil gewesen, den Film weiter zu verkaufen, ja. Nur dieser Film hätte sich dann möglicherweise sehr, sehr weit verbreitet. Wer weiß wie weit. Und hätte möglicherweise diese offizielle Version zum Kippen bringen können, ja. Und da in diesem Moment hat man uns quasi publizistisch medial abgewürgt, ja. Also mit mir wurde ein regelrechtes Tribunal veranstaltet im WDR. Eine 1-Stunden-Talksendung haben die das genannt. Täuschung oder Wahrheit lautete der Titel. Und da waren also 5 sogenannte Experten gegen mich, inklusive Moderator, und 6 Zuspieler, die auch alle gegen mich waren. Also 11 Faktoren gegen einen, ja. Also wirklich so ein stalinistisches Tribunal. Und ja, danach war für mich und auch leider für meinen Kollegen das mit dem TV-Geschäft beendet. Ja. Und die haben da die Notbremse gezogen.
Das ist, also es ist interessant, vor wie vielen Jahren das schon passiert ist und ist natürlich auch umso höher anzuerkennen und zu schätzen, dass sie stehen geblieben sind, dass sie weitergemacht haben, dass sie sich auch, also auch noch anderer Themenfelder gewidmet haben. Und wichtig ist natürlich auch, was in den Medien berichtet wird, die Informationen, die gesendet werden, das ist das, was gedacht werden soll. Daraus speist sich dann ein Weltbild der Menschen und das ist oftmals natürlich ein vereinfachtes Bild, ein vereinfachtes Modell, was also nicht mit der Realität in Einklang zu bringen ist, aber was oftmals die schnelle Lösung ist. Und wenn es eben darum geht, darauf Antworten zu finden, die anderer Natur sind und eben die Realität zu zeichnen und nicht dieses vereinfachte Bild, dann geschieht das, was ihnen geschehen ist. Und breite Informationsgabe oder Lage ist ohnehin das Bild, das sich so insgesamt zeichnet aus meiner Sicht. Und deswegen bringen sie auch jedes Jahr diese Jahrbücher raus, also über was nicht berichtet wurde. Das ist ja auch das Entscheidende sehr oft. Und wie Sie es gerade sagten, diesem Tribunal, dann ist es so, dass da fünf Menschen sitzen, inklusive Moderator, und dann ist da 4 gegen 1 oder schlimmer. Das ist eben genauso, wie das läuft. Auch da durfte ich schon mal meine Erfahrungen sammeln, habe da dankend abgelehnt, dahin zu gehen. Weil ich glaube, da hätte ich mir ins Knie geschossen. Ja. Ja, zu Ihnen noch, also zum Thema September 11, das soll nicht unser zentrales Thema sein. Was mich natürlich aus eigenem Interesse interessiert, zum Thema Geldsystem, ist die Titanic. Und da wird ja auch viel erzählt und hinzugeschrieben und gedichtet. Und Sie haben recherchiert und haben gesagt, ja, liebe Freunde, das und das habe ich recherchiert und nicht das, was jetzt daraus gemacht wird. Also insofern möchte ich das auch, dass wir das nochmal gerade rücken, weil oftmals ist es so, Sie veröffentlichen ein Buch, da gibt es Menschen, die darüber sprechen und da wird es angedichtet, als hätten Sie das gesagt. Und das sollten wir vielleicht mal ausräumen, neben der Tatsache, was bei der Titanic tatsächlich geschehen ist. JP Morgan spielt bei der Gründung der amerikanischen Notenbank eine große Rolle und er spielt auch im Zuge der Titanic eine große Rolle. Welche Rolle spielt JP Morgan? Spielte JP Morgan? Er lebt ja nicht mehr. Und vor allem auch, was wird hinzugedichtet und was ist die Realität, die Sie zumindest auf Basis der Fakten, da muss man ja immer sehr bescheiden und demütig bleiben, was konnten Sie tatsächlich ergründen?
Also JP Morgan, der große, berühmte, weltberühmte und mächtige Banker, der hatte ja mindestens zwei Rollen. Einerseits eben als Banker, als Großbanker in den Vereinigten Staaten, fast schon als Zentralbanker. Und als solcher plante er auch mit oder zog die Fäden bei der Federal Reserve Bank. 1913 wurde die gegründet. Und die Titanic ist 1912 versunken oder meiner Meinung nach versenkt worden. Und das war eben seine zweite Rolle als Eigner der Titanic. Und auf der Titanic sind ja bekanntlich die reichsten Leute der USA gestorben, ertrunken. Und es deutet schon viel darauf hin, dass hier tatsächlich kein Zufall im Spiel war, sondern ich habe das ja ausführlich forensisch, kriminalistisch untersucht in meinem Buch Das Titanic-Attentat, wie dieses Schiff versenkt wurde. Und ich bin dann natürlich auch der Frage nachgegangen, warum es versenkt wurde. Also sprich, wollte JP Morgan tatsächlich diese oberste Schicht der USA, die anderen in heutiger Kaufkraft wahrscheinlich Milliardäre, beseitigen? Und wollte er vielleicht sogar explizit unter diesen Menschen Gegner seines Federal Reserve Plans beseitigen? Ja, diese Theorie gibt es nämlich auch, die kursiert auf dem Internet. Die geht also noch spezifischer oder weiter vor als nur die Vermutung, er wollte jetzt da, sagen wir mal, unliebsame große geschäftliche Konkurrenten beseitigen. Nein, diese Theorie besagt, nein, er wollte tatsächlich jetzt Gegner der Federal Reserve beseitigen. So. Wie und warum das ablief, kriminalistisch, da können wir noch drüber reden. Also auch technisch, wie diese Titanic wahrscheinlich versenkt wurde. Aber auf jeden Fall bin ich natürlich dann dieser Frage nachgegangen, weil das ja nun mal meine Angewohnheit ist, solche Theorien auch zu überprüfen und hart zu machen oder auch nicht. Und ich habe mich bemüht, da bei diesen drei Leuten speziell, also der eine hieß Strauss, dann John Jacob Astor und Guggenheim, das waren speziell die drei großen reichsten Männer damals der Vereinigten Staaten neben JP Morgan. Und habe mich bemüht, da in den Biografien und im Werdegang überall irgendwelche Äußerungen zu finden zu diesem Thema Federal Reserve. Kritische Äußerungen, ja. so dass man vermuten könnte, ja, also da musste JP Morgan Angst haben, dass die ihm in die Parade fahren bei der Gründung der Fed. Aber das ist mir nicht gelungen. Also ich habe das nicht hart machen können. Vielleicht kann man es noch hart machen. Ich hatte natürlich auch nur eine begrenzte Zeit. Aber gleichwohl verbreitet sich das immer weiter. Das ist also fast so, als wäre einmal irgendwas eingerastet in eine bequeme Führung. Und es wird dann immer wieder so erzählt, ja, die Titanic wurde versenkt, damit JP Morgan die Fed verwirklichen konnte, einfädeln konnte. Aber das kann man im Prinzip so nicht behaupten, weil bis jetzt konnte ich es noch nicht hart machen. Soweit ich sehe, andere auch nicht.
Gut, dass wir beide keine Fans der Fed sind. Ich denke, in diesem Verdacht stehen wir nicht. Das ist vollkommen klar. Der sogenannte Federal Reserve Act wurde exakt am 23.12.1913 durch den Kongress gepeitscht. Und man kann sich vorstellen, am 23.12., da haben vielleicht der ein oder andere, der das Gesetz nicht so ernst genommen hat, der hat vielleicht Geschenke eingepackt oder gekauft noch. Das heißt, das ist schon interessant. Es ist auch interessant, dass es der zweite Plan ist. Der Aldrich-Plan zuvor scheiterte. Man hat also nicht locker gelassen. Und Sie beide und wir könnten uns ja auch zusammenschließen und sagen, wir gründen jetzt eine Bank und wir gehen jetzt dahin zu den Gesetzgebern und versuchen, dass Gesetze für uns gemacht werden, dass man eben einen Wisniewski-Mutlak-Act erlässt, um uns beide zum Monopol Monopolisten auf das Geld zu machen. Das wäre abstrus, wenn man das so sagt. Aber sowas in der Art ist da gelaufen. Und was genau um die Titanic, wie da die Verbindung ist, da ist natürlich viel Mutmaßung. Und ja, wer weiß, vielleicht lässt sich irgendwann noch was finden. Wichtig ist nur, dass man bei dem bleibt, was sich wirklich ergründen lässt. Und auch bei Historikern, das ist ja immer ein Fall der Interpretation auch. Ne? Was ist wirklich belastbar? Also das ist schwierig. Und ich finde es großartig, dass Sie jemand sind, der für aufrichtigen Journalismus steht und der auch klipp und klar sagt, liebe Freunde, bleibt da mal bei dem, was wirklich klar ist, was sich ergründen lässt und dichtet nicht irgendwas dazu, nur weil es gerade in euer Narrativ passt. Das ist ganz wichtig und ich denke, das ist auch etwas, was die sogenannte alternative oder vielleicht auch freie Medienszene begleitet. Und da kommen wir zu dem zentralen Thema, weshalb wir uns getroffen haben, also beziehungsweise wir haben uns im Vorfeld schon zweimal getroffen, aber jetzt eben hier verabredet haben und das sind die Epstein-Files, wo wirklich viel erzählt wird, wo ich persönlich sage, also das sieht von außen schon so unappetitlich aus, dass ich mir das gar nicht ansehen möchte. Ich bin froh, dass Sie sich das angesehen haben, aber Sie kritisieren eben auch den Umgang mit dem, was sich ergründen lässt und was dann darüber berichtet wird. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen beginnen, wie das so kam, was Sie analysiert haben und Sie haben ja auch einige Zusammenfassungen dort geschrieben. Vielleicht können wir das auch den Zuschauern zugänglich machen, dass sie sich dann auch ein Bild machen können darüber. Erzählen Sie doch einfach mal, was ist Ihr Kritikpunkt an den alternativen Medien, die jetzt auch vielleicht möglicherweise beginnen zu canceln? Und was steht da, was ließ sich ergründen Ihrerseits?
Es ist eigentlich wiederum derselbe Mechanismus, den wir gerade schon besprochen haben, in diesem Fall Titanic. Man geht also über die Fakten hinaus oder sogar weit hinaus und stellt also Behauptungen auf, die leider nicht von den Tatsachen getragen werden. Und mit diesen versucht man also auch Klicks zu generieren, Auflage zu generieren, was auch immer. Ja. Und ja, ich kam eigentlich so dazu, wie wahrscheinlich jeder von uns im Fall Epstein dazugekommen ist. Ich wurde ja bombardiert regelrecht durch Nachrichten, durch Sensationsmeldungen, was da alles passiert sein soll. Also das ging ja bis hin zu irgendeinem Sänger, der behauptet hat, Epstein hätte Kinder gefressen. Entschuldigen Sie, wenn ich das so zitiere, ja. Da wären Kinder gegrillt oder gefressen worden und so, solche Dinge. Und es wurden ja immer neue Behauptungen ausgegraben, um sozusagen diese Geschichte am Kochen zu halten. Und ich bin dazugekommen, wie der andere auch. Ich habe das zur Kenntnis genommen, bin erstmal erschrocken quasi, ja. Also klingt ja ungeheuerlich und so, aber wenn mir sowas Ungeheuerliches aufgetischt wird, dann will ich immer schon wissen, ist das überhaupt belegbar, ja? Weil eins meiner Credos lautet ja auch, also Propaganda erkennt man daran, dass sie komplett überdreht ist. Wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme, die komplett überdreht klingen, ja, dann riecht das für mich schon nach Propaganda, wie zum Beispiel das Kinderfressen im Fall Epstein, ja. Und ja, ich habe hier auch so ein Beispiel mal mitgebracht, ja, hier. Das wurde also auch skandalisiert. Das ist ein Schneidebrett in der Küche. mit zwei Hühnchen und da ragt ein menschliches Bein heraus. Ja? So, für einige war das sofort klar, ja, das ist ein Babybein, das ist doch der Beweis. Da werden ja Menschen, da werden ja Babys gegessen und so, ja. Also hier steht auch drin, das ist ein typischer Propagandakanal, Shadow of Ezra auf X. Na, so. Und hier steht auch, also eins der verstörendsten Bilder der Epstein-Files ist ein geschwärztes Bild zwischen zwei Hühnerteilen, das aussieht, als könnte es ein Baby sein. So. Und dann fragt er auch noch, warum wurde dieses Image denn geschwärzt, wenn es nur ein anderes Teil von einem Hühnchen gewesen wäre? Ja, also er schließt daraus, dass man das geschwärzt hat, um zu verbergen, dass da sich ein Baby dahinter versteckt. Ja, gut, das wurde also skandalisiert, auch von den alternativen Medien. Und ich habe dann halt, sagen wir mal so, ich bin der Mann für ein paar Klicks mehr. Ja. Ein paar Klicks mehr reichen doch, ja, würde ich sagen, okay. Dann findet man nämlich das Original. Und das habe ich jetzt geschwärzt, weil ich will hier nicht öffentlich Pornografie verbreiten. Da hat also ein schwuler Fotograf einen nackten Mann in dieser Bereitschaftshaltung zwischen zwei Hühnchen montiert. Und warum hat er das gemacht? Das ist eigentlich auch kaum zu glauben. Das war eine Kampagne für den italienischen Vegetarierverband vor Jahren. Und dieses Bild landete bei Epstein in den Files. Wahrscheinlich, weil der Künstler, der Fotograf ist bekannt, das Epstein zugeschickt hat, denn Epstein galt ja als Kunstmäzen für allen möglichen Trödel. pseudokünstlerischen Trödel, wie diesen obszönen Trödel, ja. Und das ist also alles. Und warum wurde das geschwärzt? Ich habe es ja auch schwärzen müssen, weil die US-Regierung, die darf keine Pornografie verbreiten, ja. Die darf sowas nicht veröffentlichen. Und deswegen ist man auch zu dieser Lösung gekommen, letztlich bei den Epstein-Files, weil natürlich gleich gemeckert wurde, ja, ihr habt ja alles geschwärzt und es geht ja gar nicht und so weiter, ja. Deshalb ist man überhaupt zu dieser Lösung gekommen, dass man gesagt hat, gut, veröffentlichen geht nicht, weil das ist oft Pornografie, tatsächlich, ja, oder Sie wissen ja, die amerikanische Gesellschaft ist ziemlich prüde, ja. Und da löst man noch einen neuen Skandal aus. Also laden wir einfach ausgewählte Kongressabgeordnete ein. Nur eine Handvoll. Die dürfen dann ungeschwärzte Bilder sehen und dürfen dann darüber berichten. Ja, so. Das ist ein Paradebeispiel. Oder was auch eine ganz schlimme Sache ist von Verfälschung, das auch skandalisiert wurde in den alternativen Medien, ist diese E-Mail hier. Die ging an Jeffrey Epstein und da heißt es einfach, treffen wir uns in der Klasse um 9.30 Uhr. Viele, viele heiße Mädchen werden auch dabei sein. Und zwar steht hier noch 30 between 6 and 7. Und danach gehen wir einen Matcha trinken, ja. Und ich verspreche dir einen Haufen junge, pardon, Pussys, ja. Das ist halt Macho-Sprache, sag ich mal, okay? Ja, aber Moment, 30 zwischen 6 und 7, das können ja nur Kinder sein, haben die sich gedacht, unsere lieben Medien, ja, auch die Alternativen. Ganz bestimmt geht's da um Kinder. Aber da muss ich Sie, oder wahrscheinlich Sie nicht, aber die anderen enttäuschen. Eigentlich war das nur die Adresse von diesem Hari NYC. Hari NYC ist nämlich ein Yoga-Studio, und zwar in der 30. Straße zwischen der 6. und 7. Avenue. Okay? Also auch von dem Niveau reden wir hier. Ja? Da muss ich sagen, da stellen sich mir die Haare zu Berge. Ja? Bei sowas. Wenn mir sowas präsentiert wird als Skandal. Oder eine ganz schlimme Geschichte, das ist ein Lieferschein über Schwefelsäure für Jeffrey Epstein auf seiner Insel. Und also einer der ganz großen sogenannten Aufdecker befand sich auf ganz heißer Spur und war der Meinung, ja, also Schwefelsäure, das kann man nur brauchen, um Babys aufzulösen, Babyleichen, das ist doch klar, ja. Und er hat dann sogar eine KI befragt. Die KI hat ihm dann zwei Anwendungsmöglichkeiten für Schwefelsäure genannt, wofür die normalerweise verwendet wird. Und die erste Anwendungsmöglichkeit, die man auch bei ihm auf dem Bildschirm sehen konnte, Das war natürlich seine Meerwasserentsalzungsanlage. Weil Meerwasserentsalzungsanlagen brauchen Schwefelsäure, ja. Und seine Insel hatte nun mal kein frisches Wasser oder nicht genügend, also hatte er eine Meerwasserentsalzungsanlage. Was macht unser Aufdecker? Er scrollt da ganz schnell drüber und kommt zu der zweiten Anwendungsmöglichkeit von Schwefelsäure. Skandal, Skandal, man kann organisches Material auflösen. Das muss der Beweis sein für Kindermord, für Kindesmissbrauch, für Kinderleichen. Also auf dem Niveau bewegen wir uns hier, ja. Oder letztes Beispiel. Ich könnte ewig so weitermachen. Ich habe haufenweise davon dokumentiert. Aber man sagt ja, aller guten Dinge sind drei, ja. Das ist hier eine E-Mail an Jeffrey Epstein. Da steht, New Brazilian just arrived. Eine neue Brasilianerin ist gerade angekommen. Sexy and cute, sexy und süß. Gleichheitszeichen 9YO, also 9YO. Das ist eine Abkürzung könnte eine Abkürzung sein für 9 years old, ja. Natürlich, das ist der Beweis, da haben wir es, da wurden ihm 9-jährige Mädchen angeboten, selbstverständlich, ja, völlig klar. Und ja, das Problem ist also bei diesem Ding nur dieses Gleichheitszeichen. Was soll das da? Gleich 9 years old, gleich 9YO. Ganz einfach, es gibt von dieser E-Mail mehrere Umsetzungen. Manche E-Mails wurden doppelt und dreifach einfach in diesem ganzen Wirrwarr in PDF umgewandelt. Und dieses Programm hatte die blöde Angewohnheit, dass es manchmal Buchstaben oder Zahlen in Gleichheitszeichen umgewandelt hat. Und hier ist in der Tat ist eben eine andere Umsetzung dieser E-Mail. Und da sieht man also, dass hier in Wirklichkeit steht 19 years old, nicht 9 years old. Das Gleichheitszeichen ist weg, stattdessen steht da eine 1, okay? So, und jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber das ist ja auch eine Schweinerei, was weiß ich, ein 50-jähriger Mann, 19 years old und so. Ja, vielleicht, aber es ist nicht strafbar. Ja, es ist nicht strafbar und es ist auch kein Kindesmissbrauch. Und was noch dazu kommt, was auch noch erleuchtend ist in diesem Zusammenhang, diese E-Mail, die stammte von einer Modelagentur namens Mademoiselle Agency. Das sind Routine-Mails, die tatsächlich so rausschicken, ob uns das passt oder nicht. Das klingt natürlich nach Menschenhandel, ja. Wenn neue Models eingetroffen sind, dann sagen die, oh, wir haben da was Süßes da, 19 Jahre alt, sexy and cute und so weiter. Ja, das sind nur drei Beispiele von ganz, ganz vielen. Und das wurde uns von allen Medien um die Ohren gehauen, aber speziell auch von den alternativen Medien. Und da muss ich sagen, habe ich ein Problem damit.
Ja, sollte jeder ein Problem mit haben, der an der Wahrheit interessiert ist, was auch immer die Wahrheit ist. Jeder hat eine andere Wahrheit und morgen eine andere Wahrheit, wenn die Informationslage eine andere ist. Entscheidend ist ja auch, welche Informationen haben Sie gesichtet? Das sind diese E-Mails sehr wahrscheinlich. Viele dieser Mails, die man einsehen kann, oder auf welcher Basis haben Sie noch recherchiert?
Ganz einfach. Ich habe lediglich das genommen, was skandalisiert wurde. Ja. Von dem mir also schon gesagt wurde, das ist ein Skandal, ja, und das also vorher schon ausgewählt wurde, wovon ich natürlich ausgehe, erstmal, da ich ja auch Medienkonsument bin, aha, da haben die aber schon jetzt die Rosinen rausgepickt, quasi, die journalistischen Rosinen rausgepickt, ja. Davon darf ich ja ausgehen, wenn man mir sowas um die Ohren haut, dass da auch was dran ist und so, ja. Und das war meine Stichprobe. Große andere Stichproben habe ich nicht gemacht, weil ich hatte keinen Mangel an Material. Ich wurde ja jeden Tag bombardiert mit neuen Ungeheuerlichkeiten. Und bei einer nach der anderen hat sich herausgestellt, wenn man da die Nadel der Recherche dran hält, dann platzt die wie ein Luftballon. Ja? Und da muss ich sagen, da war ich echt schockiert.
Ja? Ja, das ist interessant, und interessant ist vor allem auch, wie jetzt in Zukunft diejenigen damit umgehen, die dann vielleicht mit diesen Ergebnissen konfrontiert werden, die Sie gerade dargelegt haben. Und eigentlich, also mir ging es ja auch so, dass ich über Jahre gesagt habe, gut, Epstein, das geisterte immer mal wieder durch die Gegend, da wurde ein riesen Spannungsbogen aufgebaut, und eigentlich bin ich ja auch ein Kanal, der sich mit ökonomischen Fragen beschäftigt, aber irgendwie stellt man ja doch fest, die Dinge hängen zusammen. Und das ist vielleicht auch der entscheidende Punkt. Was ist denn Ihre These? Was versucht man denn hier überhaupt aufzubauen für eine Erzählung? Worum geht es da? Was ist Ihre Vermutung an der Stelle? Mehr kann es ja auch erstmal nicht sein, sondern erstmal nur eine Vermutung, eine These.
Also mich stört ja, hat er zweitens neben diesen furchtbaren, schlechten Recherchen und Verfälschungen gestört, dass so viele eigentlich intelligente Journalisten und Aufdecker nicht mal die Frage stellen, wem nützt es, qui bono, die zentrale Frage bei einem solchen Hype. Und zweitens, was ist denn das hier für eine Welle, die wir da reiten? Wir reiten die einfach jetzt mit so, weil die eben da ist, aber wir fragen uns jetzt nicht, wo die herkommt, was die soll, wer die angestoßen hat, welchem Zweck diese Welle eigentlich dient, die offensichtlich zu einem großen Teil aus heißer Luft besteht. Ja, das hat mich extrem gestört, dass man einfach da mitgemacht hat, ohne das wirklich zu hinterfragen. Es mag solche Ausnahmen geben, ich möchte jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber ich sag mal, der alternative Mainstream hat diese Welle einfach kritiklos geritten. Ja. Und ja, was steckt dahinter oder was qui bono? Was ist da los? Nummer eins, Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, Kindstötung, Kindsverstümmelung. Das sind die schwersten Propagandawaffen, die der Mensch überhaupt zu bieten hat. Schon im Ersten Weltkrieg hat man den Deutschen vorgeworfen, sie würden Kindern die Hände abhacken. Ja, so. Die alliierte Propaganda war das, ja. Warum? Weil das ist die schärfste Propagandawaffe. Wir haben es auch jetzt im Irankrieg wieder erlebt. Eine Mädchenschule wurde bombardiert, alle Mädchen tot. So. Von den Amerikanern oder von den Israelis, weiß ich nicht mehr genau. Und nebenbei, die Frage war auch, diese Meldung kam ganz schnell nach dem Vorfall selbst. Wow, wie schnell hat man denn die Leichen identifiziert und so weiter und gefunden und ausgegraben und ja, egal. Also es ist auf jeden Fall ein Propagandaeffekt, der damit verbunden ist, ob es nun wahr ist oder nicht. Ein riesiger Propagandaeffekt. So, wer hat jetzt ein Interesse daran? Die westlichen Führungsschichten, denn interessanterweise wurden die ja alle reingezogen. Die USA, Großbritannien, Schweden, Norwegen und noch ein paar, ja, die alle sozusagen moralisch zu vernichten. Ja, wer hat daran ein Interesse? Für mich ist das ein Propagandakrieg, der da angezettelt wurde. Ich habe da auch zum Beispiel Jubelstimmen vernehmen dürfen aus Russland. Ich sage nur Alexander Dugin, ja, hat sich also quasi gefreut, gejubelt darüber, dass diese westliche Führungsschicht quasi vernichtet wird, kaputt gemacht wird, zerstört wird. Und dadurch gerät natürlich der Westen weltweit moralisch absolut in die Ecke. Ja. Und das hat auch militärische Bedeutungen, wenn man so sein Gesicht verliert. Ja. Womit ich nicht sagen will, diese Führungsschichten, die sind etwa toll oder irgendwas. Ja. Bitte nicht falsch verstehen, ja. Da gibt es eine Menge Verbrecher und ich möchte nicht wissen, was da passiert. Ich rede nur jetzt über diese Geschichte und diese Beweise, die keine sind oder keine waren, die ich erwähnt habe. Ob es andere gibt, weiß ich nicht, aber ich bin ja keine KI. Ich kann nur eine bestimmte Anzahl Fälle verarbeiten. Ja. Und jedenfalls hat das auch in dem Iran-Irak-Krieg gewirkt. Da wurden also die USA schon bezeichnet als die Epstein-Kabale, diese Epstein-Macht da drüben und so, da wurde also dann der Feind schon beschmiert mit dem Namen Epstein, der ja vollkommen verbrannt ist sozusagen, ja. Und da die westlichen Führungsschichten, man hat versucht jedenfalls, die damit moralisch komplett zu vernichten. Und das hat militärische Bedeutung für die Moral der eigenen Streitkräfte, ja. Ich meine, ich war schon mal im Iran. Das sind ganz konservative Leute, ja. Wenn Sie denen jetzt erzählen, hör mal, der Gegner, diese Amis da, die wirklich, die missbrauchen Kinder, okay, und dann essen sie die auf und lösen sie in Schwefelsäure auf, da schwillt denen schon den Soldaten der Kamm, ja. Da sind die dreimal so motiviert. Ist doch klar. Das ist psychologische Kriegsführung, ja. Und das ist meine Meinung unterm Strich, war diese Epstein-Aktion psychologische Kriegsführung gegen den Westen.
Spannend. Und spannend ist auch, dass das einfach so übernommen wird von den sogenannten freien oder alternativen Medien. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr bedenklich finde. Also dass ich mit, wir versuchen ja hier eine wertneutrale Bestandsaufnahme zu machen. Es geht ja gar nicht um unser Werturteil jetzt an der Stelle und darum, dass ich diese sogenannten Herrscher oder Führungseliten, die also Pseudo-Eliten sind heute, und dass ich natürlich Herrscher von Menschen über Menschen ohnehin sehr kritisch sehe oder gar ablehne, dass das nur der Ordnung halber angefügt. Aber hier geht es ja wirklich um was anderes. Und warum steigen denn die Alternativmedien darauf so ein? Wie sind Sie auch damit umgegangen, dass Sie gesagt haben, Freunde, so geht das aber nicht? Haben Sie da Mails geschrieben? Was haben Sie da gemacht bislang?
Ja, zum Teil habe ich was geschrieben. Zum Teil habe ich auch ein Interview zumindest untergebracht in einem solchen alternativen Medium, in dem ich einfach ganz was anderes erzählt habe, als erwartet wurde, nämlich das, was ich Ihnen gerade auch erzählt habe, ja. Und mein Eindruck ist, dass ich das daher zurzeit ein bisschen still um mich wird in der Szene, ja. Also vielleicht irre ich mich, ja. Aber ich hatte schon den Eindruck, das passt einigen jetzt gar nicht in den Kram. Und ich kann aber nicht anders. Und ich habe schon immer meinen Wahlspruch oder einen meiner Wahlsprüche mal geäußert. Ein guter Journalist, der sitzt immer zwischen allen Stühlen. Ja, der setzt sich auf keinen Stuhl. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, hier wird die Wahrheit mit Füßen getreten oder hier wird verfälscht, hier wird weggelassen, hier werden Fakten verbogen. Und zwar systematisch. Fehler machen wir alle. Ja, jeder von uns kann mal übers Ziel hinausschießen, aber das war systematisch, ja. Und dann bin ich natürlich damit nicht so glücklich, ja.
Ja, es ist interessant, dass Sie damals einer der ersten großen bekannten Fälle, die gecancelt wurden und jetzt deutet, muss man ja sagen, sich so etwas im Alternativbereich auch an. Und ich persönlich, ich habe Sie nicht ohne Grund begrüßt mit gesundem Menschenverstand. Das ist ja das, worum es eigentlich geht, dass die Menschen eben aufrichtig durch die Welt gehen, egal wer, und dass man nicht irgendwas erzählt, nur um hier einen Zug zu reiten, der Klicks bringt. Und Klicks bringen natürlich Geld. Das heißt, es geht nicht nur um die staatlichen Brotgelehrten, die irgendwem zu Diensten sind, sondern es geht auch denen, die dem schnöden Mammon dienen, um es mal so zu formulieren. Aber Sie sagen ganz deutlich, es geht darum, die westliche heutige Elite, ich setze das mal in Anführungsstrichen, ich würde sagen, Pseudo-Elite ist ja eine künstliche Elite, nicht weil ich jetzt danach Nachfrage senden würde freiwillig, also ich folge diesen Leuten nicht freiwillig, sondern eben weil sie da sind und uns aufgezwungen werden letzten Endes. Also Sie sind der Auffassung, es geht darum, diese Leute zu vernichten.
Absolut, und ich möchte noch kurz was sagen oder das noch ein bisschen genauer auf den Punkt bringen, wie mir der Hype vorkam. Natürlich auch vom Mainstream, ganz klar. Der Mainstream hat auch mit Anscheinserweckung gearbeitet, mit Verfälschungen, ja, mit völlig hohlen Behauptungen. Einmal diese Bilder hier von Andrew skandalisiert im Zusammenhang mit dem angeblichen Missbrauch einer Frau. Totaler Blödsinn, ja. Das ist wahrscheinlich eine Yoga-Szene. Da passiert gar nichts auf diesen Bildern, ja. Gar nichts. Und ich will nur eins sagen, um das nochmal zu pointieren. Mir kam das so vor, als hätten diese sogenannten Aufdecker eine wesentlich dreckigere Fantasie, als Epstein sie jemals hatte. Ja, also als hätten die all ihren ganzen Schmutz da rein projiziert in dieses Epstein-Material. Und wenn man nachgeschaut hat, hat man festgestellt, Moment, also Mensch, zumindest an dieser Stelle finde ich jetzt den Schmutz gar nicht, den du erwähnt hast. Ja. Also wie gesagt, ich habe nicht alle, wie viel, 10.000 Aktenstücke gelesen. Ich rede nur von diesen Sachen, die skandalisiert wurden. Darum geht's. Was mir präsentiert wurde, oh, ein Skandal, Kinder werden gegessen, aufgelöst, bla bla. Und dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Ja. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen, glaube ich.
Ja, die Frage oder die letztlich können wir daran anknüpfen, dass der Bogen sich schließt zum Ersten Weltkrieg und dieser schrecklichen Propaganda damals, wo man eben wahnsinnige Lügen verbreitet hat und wo es gelungen ist, die damals komplett kriegsunwillige Bevölkerung in den USA kriegstüchtig mental zu machen. Das ist ein entscheidender Punkt und ich glaube auch, das war so das erste Meisterstück dieser modernen Propaganda, dass das damals gelungen ist und das war ja entscheidend für all das, was wir heute erleben, ja, weil wir eben ein Resultat der Geschichte sind und oder das sich fortgezeichnet hat und dadurch konnte eben Deutschland da niedergerungen werden und diese Geschichte da aufgezwungen werden. Ja, also mit aufgezwungen werden meine ich den sogenannten Versailler Vertrag, der dann ja wiederum auch andere Implikationen hatte. Also ja, die Geschichte wiederholt sich. Und interessant ist, dass die Menschen eben diesen Dingen auf den Leim gehen und dass es auch möglich ist, über diese Bilder, die einfach nur so gesendet werden erstmal, das so in Gang zu setzen, dass die Menschen das dann für bare Münze nehmen. Also das ist das Interessante an der Stelle. Wie stehen Sie dazu?
Ja, natürlich, Sie haben völlig recht. Ja, das, was hier angewendet wird, das sind ja Propagandatechniken, zum Beispiel der Anscheinserweckung. Ja, das haben wir auch bei Corona erlebt. Man denke mal an diese sogenannten Leichen-LKWs in Bergamo. Da hat man uns LKWs gezeigt und behauptet, da liegen Leichen drin. Aber gesehen habe ich nur LKWs. Und auf diesem Level wurde in der Epstein-Sache auch gearbeitet. Ja? Man hat uns irgendwas gezeigt und dann hat man gesagt, Sie sehen hier Missbrauch. Ja? Oder man hat es nahegelegt, insinuiert. Ja? Aber ich sehe da keinen Missbrauch. Ich sehe da zwei zivile Leute. Sie liegt relativ steif auf dem Boden und er kniet drüber, aber so, dass er sie möglichst nicht berührt. Ja, also nur mit hier mit der Hand auf dem Boden, die Knie auf dem Boden und fasst ihr irgendwie auf den Bauch oder seitlich auf den Bauch. Ja. Oder hier zum Beispiel, da gibt er sich auch Mühe, sie gar nicht zu berühren. Das, mit allen Vieren ist er da daneben. Ne. Und tatsächlich wurde im Umfeld von Epstein ja sehr viel Yoga betrieben, das habe ich schon erwähnt, im Zusammenhang mit dem Yoga-Studio in der 30. Straße zwischen 6. und 7. Avenue. Ja. Woraus gemacht wurde, hier wurden 30 Kinder zwischen 6 und 7 gekidnappt, vergewaltigt und solches Zeug. Auf diesem Level habe ich alternative Medien wiedergefunden. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ja? Und wie ich sagte, das haben wir schon bei Bergamo erlebt, im Fall Corona. Wir werden dauernd mit solchen Anscheinserweckungen aufgepeitscht. Man tippt uns quasi an, man natscht uns, heißt es in der Fachsprache, man schubst uns ein bisschen. Hey, guck mal, da sind LKWs, da sind Leichen drin, so bumm, schon geht die Panikwolke auf. Ja. Und das sind eben dieselben Technologien, die ich leider jetzt auch hier bei Epstein beobachten musste. Und das hat mir sehr stark zu denken gegeben, beim Mainstream nicht, das kenne ich ja schon. Ja. Die arbeiten eigentlich nur so.
Ja, das sollte einem auch zu denken geben. Und ich meine, es geht jetzt auch nicht darum, Herrn Epstein hier in irgendein Bild zu rücken, sondern uns geht es ja einfach darum, die Informationslage zu verbreitern, dass jeder mit eigenständigem Denken, eigenständigen Recherchen zu eigenen Ergebnissen kommt und dass man eben darauf hinweist, was möglich ist durch geschickte, also besonders üble Propaganda, dass man eben da in der Lage ist, die Köpfe der Menschen um 180 Grad zu drehen. Und das ist das Entscheidende an der Stelle. Vielleicht nochmal zum Ende hin. Was liegt Ihnen sonst so am Herzen in diesen drei großen Fällen, die wir gerade genannt haben? Die Tricks sind da immer irgendwie ähnlich. Das ist so das, was mir im Kopf bleibt gerade. Und natürlich, dass viel mit der Angst gespielt wird, viel mit so Oberempörungsthemen oder so Aufreger zu Recht natürlich, wenn es um Kinder geht. Also da greift man in das absolut tiefste Regal aus meiner Sicht. Aber mir ist wichtig, dass Sie nochmal zu Wort kommen und nochmal anfügen, was Ihnen so am Herzen liegt, warum Sie auch jedes Jahr dieses Buch veröffentlichen, worüber nicht geschrieben wird. Denn das nächste dürfte ja besonders spannend werden, nach meiner Auffassung. Da brauche ich nicht viel Fantasie, um das zu wissen. Aber mir wäre nochmal wichtig, dass Sie nochmal unterstreichen, was Ihnen am Herzen liegt und vielleicht auch so ein Appell an die Menschen draußen.
Also zunächst mal, weil Sie die drei großen Themen angesprochen haben, über die wir geredet haben. In der Sache Epstein kann man das noch abrunden, dieses Propagandasystem. Das ist ein richtiges Propagandasystem gewesen. Nummer erste Voraussetzung dafür war Epsteins Tod. Weil nur bei einem Toten brauche ich keine Beweise. Über den kann ich alles behaupten und dieses haben wir schon so oft erlebt in den Medien. Ich erinnere zum Beispiel an viele Amokläufe, wo man dann alles Mögliche über die Amokläufer behauptet hat, die natürlich tot waren danach. Und das Zweite war die Finanzierung des Ganzen. Also und zwar wurde der Epstein-Nachlass dafür quasi beschlagnahmt, dass man Zeuginnen bezahlt hat, die dann Horrorgeschichten erzählt haben über Epstein. So, Das heißt, ich habe mir mal die Antragsformulare und so angeschaut, das Antragsverfahren, um aus diesem Fonds entschädigt zu werden als Frau. Sie mussten keine Beweise bringen, sie mussten keine Fotos bringen, sie mussten keine Videos bringen, sie mussten auch keine Zeugen bringen, um Geld zu kriegen oder Geld zu beantragen. Es reichte völlig, wenn sie sich plötzlich erinnert haben, dass sie von Epstein missbraucht wurden. Ja, und man kann sich vorstellen, dass das die Erinnerung unglaublich beflügelt hat. Eine Frau hat 5 Millionen Dollar verdient auf diese Art und Weise. Ja. Und das heißt, meiner Meinung nach wurde dieses System aufgebaut. Dafür musste Epstein weg, klar, weil sonst hätte er die besten Anwälte engagiert. Und er hätte noch über sein Vermögen auch verfügt dafür. Zweitens musste sein Nachlass verwendet werden, um Zeugenaussagen zum Beispiel zu finanzieren. Ja. Und dann konnte man erst so richtig loslegen. So, darum geht's. Ne? Und ich meine, diese Recherchen, die hätte ich mir eigentlich auch von anderen Kollegen erhofft und erwartet. Ne?
Das würde ich auch sagen. Also mich hat das ja direkt interessiert und wir haben uns ja auch im Vorfeld schon tiefgründig darüber ausgetauscht, über all die Themen. Ich hoffe auch, dass alle wichtigen, zentralen Sachen, dass wir die verarbeiten konnten. Insofern danke ich Ihnen, lieber Herr Wisniewski, nicht nur für dieses Interview, für Ihre Zeit, auch nicht nur im Fall Epstein, sondern dass Sie eben aufrichtig geblieben sind, egal bei welchem Thema, und dass Sie da Ihrer Linie treu bleiben. Da sind Sie wirklich ein absolutes Vorbild, nicht nur für mich, sondern auch für die Zuschauer zu Hause. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und Sie holen noch ein bisschen Luft. Haben Sie noch eine kleine Ausführung?
Man kann nicht wachsam genug sein. Man muss alles selber prüfen. Wenn man einfach jemandem blind glaubt, dann ist man eigentlich, dann erhebt man ihn zum Guru, vom Journalisten zum Guru, und hört auf, ihn als Journalisten zu sehen, der sich irren kann. Alle können wir uns irren, ja. Ich habe mich auch schon geirrt, aber es gibt auch andere, die noch ein bisschen mehr tun, als sich nur zu irren, ja. Also, man muss immer selber wachsam bleiben, selber seine Dinge in die Hand nehmen und auch bei den alternativen Medien genau hinschauen, was ist das für eine Geschichte, warum kommt die mir so komisch vor, wieso ist die so überdreht, warum ballern die mich dauernd damit zu, wie der Mainstream, ja, und dann schaue ich mir doch mal so 3 Fakten an, die sie uns da präsentieren, ja, das müssen wir unbedingt machen, sonst verlieren wir die Kontrolle auch über diese Medien.
Ja, das denke ich auch. Also im Grunde könnte man mit Kant schließen, sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und liebe Leute, denkt einfach mal nach, hinterfragt mal einfach, sagte der kürzlich verstorbene Anthony Müller so schön.
Auch herzlichen Dank für die Einladung, Herr Mutlak.
Ich danke Ihnen. Auf bald.